Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr. Heute Morgen stehen diese Themen im Zentrum. Fragezeichen zu einem Millionengeschäft. Der Bund hätte den Betrieb von Asylzentren ausschreiben müssen. Aus der Krise herauswachsen. Die Staats- und Regierungschefs versuchen an ihrem Gipfel die Wirtschaft anzukurbeln. Und das Volk oder ich. In Liechtenstein droht der Erbprinz mit einem Rückzug des Fürstenhauses. Guten Morgen. Im Studio sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Regula Siegfried.
Das Bundesamt für Migration, das BFM, hat gegen das Gesetz verstoßen. Es hat seine 7 Asylzentren in den letzten rund 20 Jahren immer durch dieselbe Firma betreiben lassen. Laut Gesetz hätte das BFM den Auftrag alle 5 Jahre neu ausschreiben müssen. Gegenüber Schweizer Radio DRS teilte das Bundesamt nun mit, alle Aufträge würden noch in diesem Jahr neu ausgeschrieben. Der Gipfel der EU-Staaten hat in Brüssel besprochen, wie das Wirtschaftswachstum angeschoben werden kann. Es brauche mehr Wettbewerb in der EU. Weitere Themen waren Steuersenkungen für Unternehmen und weniger Kündigungsschutz für die Arbeitnehmer. Ratspräsident Van Rompuy warnte, trotz beruhigter Finanzmärkte und sinkender Zinsen für Staatsanleihen gebe es weiterhin Risiken. Er rechne aber damit, dass die Euro-Länder schneller als angenommen in den geplanten Euro-Rettungsschirm einzahlten. Der Belgier Herman Van Rompuy bleibt für die nächsten 2,5 Jahre Präsident des EU-Rates. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsländer an ihrem Gipfel in Brüssel geeinigt. Er übernimmt zudem vom Luxemburger Premierminister Juncker den Vorsitz der Eurogruppe der 17 Länder mit der Einheitswährung. Griechenland kann in der kommenden Woche damit rechnen, dass die Gelder aus dem zweiten Rettungspaket der EU fließen. Die Finanzminister der Eurogruppe bewerteten die jüngsten Beschlüsse des griechischen Parlaments positiv. Bis zum 9. März müssen Banken, Versicherungen und Fonds als private Gläubiger Griechenlands mitteilen, ob sie bereit sind, auf 53% ihrer Forderungen zu verzichten. Der EU-Gipfel in Brüssel hat Serbien bestätigt, dass es ein Kandidat für einen EU-Beitritt ist. Jedoch gibt es keinen Termin für Beitrittsgespräche. Rumänien und Bulgarien müssen weiterhin auf den Entscheid warten, ob sie dem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen beitreten können. Vor allem die Niederlande fordern von Rumänien und Bulgarien mehr Anstrengungen gegen die Korruption und die organisierte Kriminalität. Die erste Runde der Schweizer Eishockey-Playoffs ergab 3 überraschende Auswärtssiege. Titelverteidiger Davos unterlag zu Hause den ZSC Lions 2-4. Jeweils mit 2-3 verloren Freiburg gegen Lugano und Kloten gegen Bern. Hingegen gewann Zug gegen Biel 3-1. Im Play-out verlor Genf gegen Rapperswil-Jona 2-3 und Langnau besiegte Ambri 4-3 nach Verlängerung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.980 Punkten plus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.781 Punkten plus 0,8%. Der Dollar wird zu 90,77 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2070 Franken bzw. zu 1,3298 $. Das Wetter heute Freitag, im Mittelland am Morgen stellenweise Nebel, sonst wieder sonnig mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad, im Süden bis 22 Grad.
Sie hören heute Morgen die Zeit, es ist 6.04 Uhr. Der Bund lässt seine Asylzentren seit über 20 Jahren immer von der gleichen Firma betreiben. Und für diese Firma ist das ein Millionengeschäft. Jetzt ist bekannt geworden, dass das Bundesamt für Migration gegen das Gesetz verstoßen hat, weil es diese Aufträge nicht öffentlich ausgeschrieben hat. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Über 4.000 Asylsuchende betreut die ORS Service AG mit Sitz in Zürich jeden Tag. dass die Firma mit mehr als 300 Angestellten alle 7 Asylzentren des Bundes betreibt und seit über 20 Jahren das Monopol besitzt, hat Heinz Brandt stutzig gemacht. Der ehemalige Präsident der Vereinigung der kantonalen Fremdenpolizeichefs und SVP-Nationalrat wollte vom Bundesrat Auskunft, wie das zu erklären sei. Die Antwort der Landesregierung, die jetzt veröffentlicht worden ist, lässt aufhorchen. Nach einer internen Evaluation im Bundesamt für Migration habe man festgestellt, dass das Amt die Betreuungsdienstleistungen jeweils öffentlich hätte ausschreiben müssen. So verlange es das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Zudem hätten alle Aufträge jeweils nach 5 Jahren neu ausgeschrieben werden müssen. Doch der Sprecher des Bundesamtes, Michael Glauser, muss eingestehen:
Das ist nicht geschehen.
Nationalrat Heinz Brandt reibt sich die Augen.
Ja, es überrascht mich, dass der Bundesrat zugibt, dass er hier offensichtlich eine Unterlassungssünde begangen hat.
Den Gesetzesverstoß begründet der Bundesrat damit, dass sich die Zusammenarbeit mit der Firma ORS bewährt habe. Bundesamtssprecher Glauser:
Man ist zufrieden mit der Arbeit dieser Organisation.
Zudem hält der Bundesrat fest, sei man davon ausgegangen, dass keine weiteren Anbieter vorhanden gewesen seien. Darüber kann sich Franziska Ramseyer, Geschäftsleiterin der Firma ABS in Pratteln, nur wundern. ABS beschäftigt 90 Mitarbeiter im Bereich der Asylbetreuung und ist durchaus in der Lage, Aufträge des Bundes anzunehmen.
Natürlich interessiert uns das aktuell und auch in der Vergangenheit.
Immerhin scheint beim Bund jetzt ein Umdenken stattzufinden. ABS hat vor wenigen Monaten einen ersten Auftrag erhalten zum Betrieb eines Empfangszentrums des Bundes in Pratteln. Das Bundesamt für Migration verspricht, dass noch in diesem Jahr alle Asylaufträge neu ausgeschrieben würden. Damit entstehe endlich Konkurrenz, freut sich der ehemalige Fremdenpolizeichef Brandt.
Dann sieht das Bundesamt auch, ob die Kosten reell sind oder ob die Kosten einfach aufgrund der Monopolstellung festgelegt worden sind. Und das ist ja mit Blick auf die steigenden Kosten im Asylbereich von grosser Bedeutung.
Immerhin hat Monopolist ORS gemäss Angaben des Wirtschaftsauskunftsdienstes Teledata im Jahr 2010 ganze 55 Millionen Franken mit Asylbetreuung eingenommen.
Europa steckt seit Monaten in einer wirtschaftlichen Krise. Wie da herauskommen mit mehr Wachstum? Die Frage ist nur, wie entsteht dieses Wachstum? Das ist in groben Zügen das Hauptthema am Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, der gestern Abend anfing. EU-Korrespondent Urs Bruderer hat das Treffen verfolgt.
Außergewöhnlich war, dass nichts außergewöhnlich war, dass ein Gipfel stattfand, kein Krisengipfel. Für EU-Kommissionspräsident Barroso war das Grund zu Optimismus.
So, I think it is time to move from the crisis mode to growth mode.
Jetzt sei der Moment gekommen, um vom Krisenmodus in den Wachstumsmodus zu wechseln. Zu Wachstum zurückkehren wollen die EU-Länder, indem sie den EU-Binnenmarkt ausbauen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Konkret, sie wollen Arbeitnehmer ermuntern, eine Stelle auf dem ganzen Kontinent zu suchen. Sie wollen den Kündigungsschutz lockern und grenzüberschreitende Dienstleistungen erleichtern. Sie wollen die Steuern auf Arbeit senken und geschützte Berufe öffnen. Kurz, Wettbewerb und Produktivität sollen Wachstum bringen. Ein Plan mit Tücken. Das deutete gestern EU-Ratspräsident Van Rompuy an, als er eine für ihn zentrale Frage aufwarf.
How can fiscal consolidation go hand in hand with our growth prospects?
Wie könne man sicherstellen, dass die Sparpolitik zusammenpasse mit diesen Wachstumsplänen? Die Diskussion dazu sei lang und gut und differenziert gewesen, so Van Rompuy. Der Präsident des Europäischen Parlaments Schulz sprach hingegen von einer Kontroverse. Manche Länder, etwa Spanien, würden angesichts der schlechten wirtschaftlichen Aussichten die gesteckten Sparziele gern aufweichen. Und Schulz warnte, dass eine weitere Deregulierung und Liberalisierung des Binnenmarktes auch im EU-Parlament auf Widerstand stoßen werde.
Der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs geht heute weiter. Unter anderem werden die Regierungschefs einen Fiskalpakt unterschreiben, mit dem sie sich zur Einführung einer Schuldenbremse verpflichten. In Liechtenstein steht eine Abstimmung an, welche dem Fürstenhaus ganz offensichtlich nicht passt. Es geht um die Frage, ob der Fürst weiterhin ein Vetorecht haben soll gegen Volksentscheide oder ob das Volk das letzte Wort haben soll. Gestern nun hat Erbprinz Alois, Stellvertreter des Fürstens, des Fürsten im Parlament Klartext gesprochen. Wir beharren auf unserer Macht, sagte er sinngemäß. Sollte das Volk das anders sehen, dann will das Fürstenhaus einen klaren Schnitt und sich zurückziehen. Franco Pantel.
Vor einem halben Jahr sagte Erbprinz Alois Nein zu einer Fristenlösung. Dieses Nein hätte auch dann gegolten, wenn das Volk Ja gesagt hätte. Schließlich war man gleicher Meinung, Erbprinz und Volk sagten beide Nein. Ruhe ist trotzdem nicht eingekehrt, im kleinen Land brodelt es. Mit einer Initiative wollen Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner erreichen, dass der Fürst sein Vetorecht verliert, dass der Volkswille endgültig ist. Davon halte er gar nichts, sagte der Erbprinz gestern im Landtag.
Das Fürstenhaus ist nur dann bereit, die politische Verantwortung zu übernehmen, wenn der Fürst auch die aus Sicht des Fürstenhauses dafür nötigen politischen Instrumente hat.
Politische Instrumente hat der Fürst viele. Er kann das Parlament auflösen, er kann die Regierung entlassen, er kann per Notrecht regieren und eben, er kann Volksentscheide für null und nichtig erklären. Verlöre das Fürstenhaus dieses Vetorecht, dann ziehe man sich zurück, drohte der Erbprinz.
Dann möchte das Fürstenhaus auch keine politische Verantwortung mehr übernehmen.
Die fürstliche Strategie scheint klar. Aus der Frage Vetorecht ja oder nein macht das Fürstenhaus die Frage, wollt ihr uns oder wollt ihr die Republik? Republik Oberrheintal könne sich das Land ja dann nennen, hat der Fürst einst selber gewitzelt und gestichelt. Liechtenstein steuert erneut auf eine heiße Verfassungsdiskussion zu, so wie schon im Jahr 2003. Damals obsiegte der Fürst. Auch damals mit der Drohung, wenn ihr uns die Macht nicht gebt, dann gehen wir. Dies könnte sich nun wiederholen.
Sie hören heute Morgen, es ist gleich 6:12. Seit der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima vor einem Jahr hat in der Schweiz das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI bei den hiesigen Atomkraftwerken nach Sicherheitslücken geforscht. Gestern hat das ENSI nun einen sogenannten Aktionsplan veröffentlicht. Von 45 offenen Punkten bezüglich AKW-Sicherheit sollen 29 im laufenden Jahr angegangen werden. Den Kritikern reicht das aber nicht. Caroline Arn.
Was müssen Atomkraftwerke alles überstehen? Hochwasser etwa. Wie? Das mussten die AKW-Betreiber bereits aufzeigen. Erdbeben sollten sie ebenfalls standhalten. Wie? Dieser Beweis müssen die Betreiber bis Ende Monat abliefern. Und nun kommt im Aktionsplan neu hinzu, AKW sollen bis Ende Jahr auch gegen extreme Wetterlagen gerüstet sein. Sebastian Huber, Mediensprecher des ENSI.
Also zu extremen Wetterverhältnissen gehören beispielsweise extreme Winde, Tornados, dann auch Starkregen auf dem Areal oder natürlich auch, wenn viel Schnee fällt, dann sind das natürlich dann große Lasten, die auf der Infrastruktur liegen.
Derartige Wetterextreme könnten mit der Klimaerwärmung zunehmen. Beispiel Mühleberg. Das AKW steht in einer Senke. Die umliegenden Hänge sind erdrutschgefährdet, wie die Gefahrenkarte des Kantons Bern zeigt, beispielsweise nach extremen Dauerregen. Ob diese Gefahr nun nach dem Aktionsplan neu berechnet werden muss, ist noch unklar.
Also die genauen Randbedingungen für die Nachweisführung Extremwetter sind noch nicht definiert. Das wird das ENSI bis Ende Juni machen.
Weiter will das ENSI die Sicherheitskultur und das Risikobewusstsein der AKW-Betreiber in diesem Jahr fördern. Denn in Japan wog man sich in falscher Sicherheit. Sebastian Huber.
Wir wollen hier diese Sicherheitskultur fördern, indem wir auch Fachgespräche mit den Mitarbeitenden der Kernkraftwerke führen. Wir wollen also hier das Bewusstsein weiter schärfen.
Das Bewusstsein für Sicherheit schärfen, dies fordern seit Jahren auch Atomkraftkritiker. Beispielsweise der Ingenieur Markus Kühni. Er hatte mit seinen Berechnungen erstmals auf eine mögliche Hochwassergefahr in Mühleberg hingewiesen. Eine seiner Forderungen: mehr Mitsprache von Kritikern.
Wenn das Ziel solcher Fachgespräche tatsächlich eine bessere Abdeckung der Sicherheitsfragen wäre, dann wäre es natürlich enorm wichtig und auch nützlich, auch für die AKW-Betreiber, wenn jetzt Kritiker ihre Fragen stellen könnten und den Advocatus Diaboli bei diesen Fragestellungen spielen könnten.
So scheint es nicht vorgesehen. ENSI-Mediensprecher Sebastian Huber.
Es geht in diesem Thema vor allem eigentlich eben um das Sicherheitsbewusstsein, um den Umgang mit einer Fehlerkultur, und deshalb geht es hier primär um die Mitarbeitenden. Wie diese Fachgespräche dann im Detail ausgestaltet werden, das wird das ENSI im Verlauf des nächsten Quartals definieren.
Ein Aktionsplan liegt vor, doch vieles muss das ENSI noch klären und auch die Kritiker haben noch einige offene Fragen.
Das war ein Bericht von Caroline Arn und das waren Informationen kompakt zum Tagesstart im Heute-Morgen. Redaktion Andreas Lüthi, Moderation Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.